Als die Welt in Stücke brach, von Jens W. Krucke. Kapitel 4: Monster.
Ich erkläre am besten erstmal, warum wir so spät waren. Wir hatten vor, spätestens nachmittags wieder hier zu sein, aber dieser Dschungel da draußen, er macht eine vage Geste in Richtung Ausgang. Das ist einfach unvorstellbar. Absolut irre. Im Dorf sind überall die Akazien, dann die Gartenbüsche und Blumen und das ganze Zeug, was wie Unkraut wächst, aber hinter dem Bruchweg, bei der Straße nach Erbholzheim, das ist was völlig anderes.
Er machte eine theatralische Pause und nippte am Bier. Seine drei Zuhörer warteten gespannt.
Weinreben. Ihr wisst doch, dass die da dieses Weingut auf der anderen Straßenseite haben. Und dort sind die Reben nun überall. Jetzt wuchern die verdammten Dinger wie verrückt.
Die ersten Häuser im Neubaugebiet sind zugewachsen und der Fahrradweg Richtung Erbholzheim.
Das kann man völlig vergessen. 3 Meter hoch wachsen die Weinreben plötzlich und diese knorrigen Dinger sind hart wie Stein. Wir haben kurz überlegt, ob wir die Route über die Landstraße nach Bad Dürkheim nehmen, statt wie geplant dem Fahrradweg entlang ins Gewerbegebiet, aber an der Landstraße ist der Rebenwuchs ja noch viel heftiger. Also blieb uns nichts anderes übrig, als uns da durchzuhacken. Knapp 100 Leute, die sich ständig abwechseln, aber wir brauchten trotzdem etwa 2 Stunden, bis wir die Reben hinter uns hatten und auf dem richtigen Weg waren. Zu der Zeit waren wir natürlich völlig ausgelaugt und dann kamen die Brombeersträucher. Dort, wo der Weg Richtung Gewerbegebiet anfängt. Da wächst doch seit Jahren dieser kleine Strauch. Der Junge wird's wissen.
Clem deutete auf Daniel und lächelte matt. Daniel zuckte zusammen, als plötzlich alle zu ihm schauten, aber niemand machte Anstalten, ihn fortzuschicken.
»Da hast du sicher auch schon genascht, oder?«
fragte Clem und Daniel nickte zögerlich.
»Na, jetzt würdest du da satt werden. Dieses Ding ist also kein Busch mehr, das ist ein verdammter Wald. Da, wo früher die Felder waren, erstrecken sich nun Brombeerdornen, und zwar nicht die netten kleinen, die man einfach zur Seite schiebt, sondern stangendicke Stränge mit Dornen wie Rasiermesser. Wir versuchten drum herumzukommen, hatten dann aber nur die Wahl zwischen Dornen und knorrigen Reben. Frag mich nicht, wie wir da durchgekommen sind. Ohne Wunden jedenfalls nicht.«
Er krempelte die Arme hoch und man sah unzählige, teilweise noch blutige Kratzer.
Herr Bauer stand instinktiv auf.
»Das muss man behandeln«, sagte er und machte Anstalten, in Richtung Badezimmer zu gehen, aber Clem winkte ab.
»Es ist nichts. Mach's später. Lass mich erst mal fertig erzählen.«
Zögerlich setzte sich Herr Bauer wieder und fragte stattdessen: »Also, ist auch der Weg nach Erbholzheim zu?«
»Ja«,
antwortete Clem.
»Weinreben. Und rechts auf dem Feld nach Birkenheide wachsen so komische Sträucher mit violetten Blüten. Da kann man eventuell durch, aber dahinter türmen sich wieder die Reben auf.«
Daniel meinte, Herrn Bauers Augenbrauen in die Höhe wandern zu sehen, als er das mit den Sträuchern hörte. Vielleicht bildete er es sich aber auch ein.
»Auf jeden Fall«, fuhr Clem fort, »war es ein absoluter Albtraum. Gegen Mittag hatten wir uns bis zu dieser Pferdekoppel, die es da gibt, durchgeschlagen. Die war völlig verlassen. Selbst die Pferde waren weg. Wahrscheinlich ausgebüxt, wie die auf unsere Koppel ja auch. Fliehen alle vom Wolf, glaube ich. Naja, wie auch immer. Einige Werkzeuge gab es da noch. Äxte und so. Die haben wir eingesammelt. Der Brombeerstrauch hörte hier zum Glück auf und wurde von gewaltigen Bäumen abgelöst. Die wuchsen da ja schon immer schön in einer Reihe, aber jetzt ist das ein Urwald. Dichter Wald, wo früher Weiden waren. Völlig krank, aber zumindest kamen wir da deutlich besser durch. Es gab zwar Gestrüpp, aber nicht so viel wie hier. Bis zur Kläranlage lief es also recht gut. Das zweite Anwesen auf dem Weg war auch verlassen. Und mehr als das, es war versunken.
Wieder machte er eine Pause und genoss die verwirrten Gesichter seiner Zuhörer sichtlich.
Ein Sumpf. Ein verdammter Sumpf.
Er streckt sich da, wo die Kläranlage einmal war, und breitet sich bis ins Gewerbegebiet aus. Es stinkt wie die Hölle. Überall steigen komische Blasen auf und platzen dann mit lautem Knall. Das Wasser ist zäh und seltsam warm.
Ihr seid da reingegangen? Hörte sich Daniel fragen. Alleine der Gedanke verursachte ihm Gänsehaut und mehrere Ausschläge.
Clem nickte bestätigend.
»Wir hatten ja keine Wahl. Es war schon zu spät, um einen anderen Weg zu suchen. Wir mussten da durch, wenn wir es rechtzeitig schaffen wollten.«
Er machte wieder eine Pause und schaute betrübt auf sein Bier. Was jetzt kam, fiel ihm sichtlich schwer auszusprechen.
»Die Weinreben und die Dornen waren schlimm. Anstrengend, kräfteraubend. Aber dieser verfluchte Sumpf... Wir wussten nicht, wie tief das Wasser war. Jeder Schritt ein verdammtes Risiko. Sank man ab, trat man in etwas oder verfing man sich in den Schlingpflanzen, die dort überall wuchsen? Dicke Algen, Seerosen, Schilf und Zeug, das ich noch nie gesehen habe. Klebrige Fäden, die sich wie ein Netz durchs Wasser zogen und die Beine umschlangen, sodass man kaum noch vorankam. Und das Wasser... Schwarz wie Teer und mindestens so dickflüssig. Und wie gesagt, der Gestank. Wir kämpften uns also langsam durch. Die Mittagssonne brannte auf unseren Köpfen und machte den Geruch nicht gerade angenehmer. Überall waren Fliegen, die uns in Schwärmen umzingelten und uns unaufhörlich stachen. Ich kam mir vor, wie in den verdammten Tropen im Amazonas oder sowas. Wir waren nah... beim Gewerbegebiet. Der Sumpf nahm noch immer kein Ende. Wir waren völlig durchnässt und erschöpft, als ich von hinten den Schrei hörte. Ich fuhr herum und wollte sehen, was da los war, aber das Dickicht versperrte mir die Sicht auf den Rest der Gruppe. Ich war natürlich ganz vorne. Dann noch ein Schrei. Panische Hilferufe, Hektik im Gebüsch. Wir vorne beschlossen umzukehren und zu gucken, was da los war, aber schon kamen uns die anderen entgegen. Kreidebleich, panisch, rannten sie im vollen Lauf durch das hüfthohe Wasser, stolperten, tauchten ab, dann wieder auf, völlig durchnässt und schlammbespritzt, aber ohne auch nur einmal anzuhalten. »Wir sollten rennen«, schrie mir jemand zu, »das sei etwas im Sumpf.« Ich dachte natürlich erst, es wäre die Erschöpfung, die bei unseren Leuten nun Panikzustände auslöste. Ich kenne das von den Einsätzen mit der Feuerwehr. Wenn man völlig am Ende ist, spielen einem die Sinne einen Streich, aber dann hörte ich es auch. Ein Blubbern oder Brodeln, als würde das Wasser plötzlich anfangen zu kochen. Diese riesigen Schlammblasen vermehrten sich. Ein ätzender Dampf stieg auf. Irgendwie schienen sich die Pflanzen zu bewegen. Und dann sah ich, wie Gerd Piller, ihr wisst schon, der Metzger, keine 3 Meter von mir entfernt in die Tiefe gerissen wurde. Er brach nicht ein oder so und er stolperte auch nicht. Nein, irgendetwas zog ihn in den Sumpf. Und das mit einer Kraft, dass es nur so spritzte. Sekunden starrte ich auf die Stelle, an der er eben noch gestanden hatte, und wo sich jetzt nur das schleimige Wasser kräuselte. Eine dicke Blase stieg auf und platzte wie ein Pistolenknall. Ich mache euch nichts vor, aber da rannte ich nur noch. Ich hörte Schreie und platschendes Wasser, und einmal sah ich noch im Augenwinkel wieder, wie ein zweiter Mann verschwand. Aber ansonsten rannte ich, wie der Teufel, und um mein Leben. Genau wie alle anderen. Wir hielten erst an, als wir wieder festen Boden unter den Füßen hatten, und selbst dann rannten wir noch einige 100 Meter. Das war irgendwo im Gewerbegebiet. Auch hier wuchs Schilf direkt durch den Asphalt, der aufgebrochen war wie Ackerfuhren und die Dächer bedeckte so ein wilder Schimmelpilz, grün und stinkend. Aber das wunderte uns schon gar nicht mehr. Atemlos standen wir mitten auf der Straße, traurig und hustend, verrückt vor Angst.
Immer wieder blickten wir in Richtung Sumpf, schauten, ob die anderen noch kamen. Wir waren noch völlig durch den Wind. Keiner fasste mehr einen klaren Gedanken. Keiner außer Ahmed. Der Teufel Ahmed. Bei diesem Namen verfinsterte sich sein Blick. Die Lippen spannten sich an, die Fäuste ballten sich zusammen. Man konnte sehen, wie Franz Klemm um Fassung rang, wie die Erinnerung Wut und Angst und Unverständnis wachrief. »Was war mit Ahmed?« fragte Frau Bauer sanft, als Klemm eine Weile nicht weitersprach.
»Was wohl?« »Er übernahm das Kommando, war völlig ruhig und überlegt. Ich hätte mich wundern müssen. Ich hätte es riechen müssen. Ich hatte doch eigentlich von Anfang an so ein komisches Gefühl mit diesem Kerl.«
»Herrgott, Franz, mach es nicht so spannend«, flüsterte Frau Bauer. Alle drei hingen nun geradezu hypnotisiert an Klemms Lippen. Der lachte dreckig und zwinkerte ihr zu. Selbst im Schock schien er seinen derben Humor nicht zu verlieren.
»Alles zu seiner Zeit. Also Ahmed übernahm das Kommando. Er ließ uns durchzählen, was wichtig war, weil wir keine Ahnung hatten, wie viele Leute noch im Sumpf herumirrten oder gar... Ihr wisst schon. Am Ende kamen wir auf knappe 80, um die 20 fehlten. Wir lauschten eine Weile, ob wir sie hören konnten. Aber da kam nichts. Keine Schreie, kein platschendes Wasser, nichts. Sie waren einfach verschwunden. Wir waren alle im Schock. Völlig ratlos, völlig am Ende. Wir hatten keine Ahnung, was wir nun tun sollten. Aber Ahmed trieb uns an, weiterzugehen. Da verstand ich noch nicht, wo er all diese Kraft hernahm, aber jetzt begreife ich es natürlich. Er war vorbereitet, weil er dazugehörte.
Dazugehörte? Zu was? Wollte Daniel wissen.
Gleich, Junge. Geduld. Also, wir kamen schließlich beim Hit an. Wie gesagt, überall wuchs Schilf und dieser Schimmel, aber beim Hit selbst fing wieder der Wald an. Längst nicht so hoch wie auf dem Weg und auch nicht so dicht wie bei uns in Birkenheide, aber dafür, dass die Bäume durch Asphalt hatten wachsen müssen, war es doch ziemlich beeindruckend. Vor allem, weil sie beim Asphalt nicht Halt machten. Die Wägen, die dort gestanden hatten, waren von den verdammten Baumkronen in die Höhe gehoben worden. Ich erzähl keinen Mist. Über uns, in 5 bis 7 Meter Höhe, hingen jetzt ganze Autos in dicken, knorrigen Baumwipfeln wie Lampions oder Weihnachtsschmuck.
Wenn wir drunter durchgingen, knarrten die Äste, als könnten sie unsere Anwesenheit spüren. Und hier und da quietschte das Metall der Autos bedrohlich.
Auch der Hit war nicht verschont geblieben. Die Außenmauer war mit diesem Schimmel bewachsen und an einigen Stellen wuchsen aus dem brüchigen Gemäuer tatsächlich Bäume heraus. Ich hatte bis dahin schon so viel Verrücktes gesehen, dass mich nichts mehr überraschen konnte, aber Mann, ganze Bäume aus einer Wand und das in 3 Metern Höhe und die Wurzeln hatten sich in die Mauer gefräst, als wäre es Erde. Weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war, als seien die Wurzelstränge ein Teil der Außenmauer. Egal, wir betraten also den Hit. Erst dachten wir seien wieder im Sumpf gelandet, weil der ganze Boden mit Wasser bedeckt war und obenauf schwammen regelrechte Schollen von so einem komischen, grünen Schaum. Es stank auch wie in einer Kloake, so ätzend, dass es mir jetzt noch in der Nase brennt. Natürlich bewegte sich keiner einen Meter, denn wir hatten alle die Hosen voll und ich dachte in dem Moment, dass mich keine 10 Pferde in diesen Laden reinbringen. Die Schreie der Verschwundenen klingelten noch immer in unseren Ohren. Plötzlich packte mich irgendwer an der Schulter und schrie mich an. Es war Ahmed. Er drückte mir eine Fackel in die Hand und zündete sie mit einem Streichholz an. Ich sollte ihm leuchten. Oh, ohne wirklich zu wissen, was mir geschah, folgte ich ihm in das Wasser. Die Fackel warf nur einen kleinen Lichtkreis und so flackerte die Welt um mich herum immer nur für Augenblicke und nur verschwommen.
Regale ragten umgestürzt aus dem Wasser wie Schiffswracks und verschwanden immer wieder in der Finsternis. Überall gab es seltsame Geräusche. Tropfendes Wasser, das Platschen der anderen, die uns folgten, knarrende Regale und immer wieder, unüberhörbar, leises, vielfüßiges Trippeln. Ich schwör's, es war überall. Unzählige, was auch immer, ich glaube mittlerweile Ratten, die auf den Regalen umherschlichen. In dem Moment macht es mir eine Scheißangst. Es war mir, als wären wir umzingelt. Wir liefen ganz dicht hintereinander, so dicht, dass unsere Fackeln uns fast gegenseitig verbrannten. Wegen dem verdammten Wasser waren natürlich viele Lebensmittel verdorben und es waren schon Leute hier gewesen, aber dennoch, der Dschungel da draußen hatte viele ferngehalten. Und auf den schräg stehenden Regalen gab es noch genug Zeug einzusammeln. Wir machten so schnell wir konnten. Wir packten ein, was wir kriegen konnten. Nudeln, Reis, Tomatendosen, Fischbüchsen, alles Unverderbliche, was die Ratten und das Wasser nicht erwischt hatten. Nach einer Stunde waren unsere Rucksäcke voll. Uns fehlten ja 20 Leute, aber wir fanden noch weitere Gepäckstücke und machten auch die voll, sodass jeder nun praktisch 2 Rucksäcke schleppte. 20 Leute jedoch trugen gar nichts, wie vereinbart, denn als nächstes machten wir uns auf zu den anderen Läden. Wir teilten uns auf. Eine Gruppe blieb vor dem Hit, um die Rucksäcke zu beobachten. Eine zweite ging zum Turmbaumarkt, eine dritte zum Taco für neue Kleidung, die wir alle dringend brauchten. Die Gruppe, die wartete, ging auch zur Apotheke, um so viel Medikamente wie möglich einzupacken. Er blickte auf und schaute Herrn Bauer an. Du hast ja gesagt, wir sollen noch mehr holen, auch wenn unsere Apotheke und deine Vorräte gut bestückt sind. Herr Bauer nickte knapp. Clem nahm einen tiefen Zug von seinem Bier, dann fuhr er fort. Ich war beim Turm mit dabei. Hier war es trocken, aber die Pflanzen der Gartenabteilung hatten sich im ganzen Gebäude ausgebreitet und sorgten für dichtes, fast undurchdringliches Gestrüpp. Wir hackten uns bis zu den Werkzeugen vor und besorgten uns weitere Äxte, Sägen, Messer, Schaufeln und Hacken aus dem Nägel, Schrauben und Metallstücke. Auch Schleifsteine, alles wie besprochen. Habt ihr an das Saatgut gedacht? Hakte nun Herr Bauer ein. Clem nickte selbstzufrieden. Ich hab's persönlich eingesammelt. Da gab's einen Ständer und ich hab einfach alles in meinen Rucksack gekippt. Da sind jetzt bestimmt auch Blumen dabei, aber sicher auch Tomaten und Zwiebeln und so. Herr Bauer entspannte sich sichtlich und machte ein Handzeichen, das Clem weitererzählen sollte. Wie auch immer, wir hätten da übernachten sollen. Es war um die 4 und so erschöpft wie wir waren, schien es unwahrscheinlich, dass wir es vor der Dunkelheit nach Hause schaffen würden. Wir hätten dort übernachten sollen, aber ganz ehrlich, das war keine Option. Nichts hätte uns dazu gebracht, noch weiter hier in diesem Sumpfgebiet zu bleiben. Wir wollten einfach nur heim. Der Gedanke, hier in der Wildnis zu übernachten, erschien so vollkommen bescheuert. Wir machten eine kleine Pause, um ein bisschen Proviant zu uns zu nehmen und die Muskeln etwas auszustrecken, aber bald schon waren die Ersten wieder auf den Beinen. Sie wollten heim. Ich hatte mich mittlerweile wieder gefangen und das Kommando übernommen. Ahmed hielt sich daraufhin zurück. Er wirkte mit einem Mal seltsam abwesend. Ich glaube, da schon hat er angefangen, den Angriff zu planen. Wir beschlossen, nicht mehr zurück durch den Sumpf zu gehen, sondern einen anderen Weg zu versuchen. Die Landstraße Richtung Mannheim, die dann zur Autobahn wird, schien uns am sichersten. Da waren zwar Weinreben, aber das erschien uns immerhin besser, als im Moor zu ersaufen. Dumm nur, dass wir die Größe des Weinrebenfeldes völlig unterschätzt hatten. Praktisch vom Gewerbegebiet bis nach Birkenheide erstreckte es sich, knorrig und dick und widerspenstig. Wir schafften es natürlich nicht bis Sonnenuntergang. Wir beeilten uns, wir hatten langsam Übungen und kämpften uns wacker durch das Dickicht, aber der Weg war einfach zu weit und die Reben zu dick. Als die Sonne hinter dem Wald verschwunden war und das letzte rote Glühen am Himmel verblasste, wussten wir schon, was als nächstes passieren würde, bevor es tatsächlich soweit war.
völlig erschöpft, überlastet und wahrscheinlich unter Schock, hackten wir uns weiter und weiter und weiter, immer die Ohren gespitzt und lauschten auf das Geräusch. Bis knapp vor Birkenheide passierte allerdings überhaupt nichts. Und für einen kleinen Augenblick dachten wir schon, wir hätten noch einmal Glück gehabt. Aber dann erklang das Heulen des Wolfes direkt hinter uns. Es war wie der Startschuss für irgendein perverses Wettrennen. Alle spurteten plötzlich durch die Reben, als seien sie kein Hindernis mehr. Mit einem Mal war jeder für sich allein. Ich dachte keine Sekunde mehr an die anderen. Ich dachte nur noch daran, heil nach Hause zu kommen. Franz Klemm machte ein verbissenes, stures Gesicht, als wolle er alle Schuld von sich weisen. Seine Augen aber verrieten ihn. Sie waren feucht geworden. »Keiner macht dir Vorwürfe, Franz«, sagte Frau Bauer so sanft wie möglich. Klemm nickte steif und nach einer längeren Pause, in der er den Rest des Bieres in einem Zug hinunterschüttete, fuhr er fort. »Ich rannte immer weiter Richtung Dorf. Um mich herum hörte ich Keuchen und Schreie und dann das unerhörte Gebrüll des Wolfes. Ich wollte nicht wissen, wen er jagte, wen er vielleicht gerade zerfleischte. Ich wollte nur weg, fort von diesem Albtraum.« Und dann sah ich Edgar Barsch. Er lag zwischen den Reben, über ihm das Monster. Ich wollte rennen. Edgar war mir völlig gleichgültig, aber das Tier bemerkte mich. Es ließ von seinem Opfer ab und blickte zu mir rüber. Es richtete sich auf zwei Beinen auf und schlurfte langsam auf mich zu. Immer bereit zum Sprung. Ich war völlig starr vor Angst. Scheiße, ich würde gern sagen, dass ich es bekämpft habe oder so. Aber nein. Ich blieb stehen, weil ich mich nicht rühren konnte, weil ich die Hosen voll hatte. Aus keinem anderen Grund. Es war fast bei mir. Ich konnte den blutigen Atem des Viehs schon riechen und ich war sicher, dass es mich fressen würde.
Klemm atmete nun immer schwerer. Seine Augen wirkten geschwollen und fielen nun mehrfach zu. Die Erschöpfung gewann langsam die Oberhand.
Im Hintergrund hörte ich Edgar stöhnen. Er jammerte bitterlich und dann, ja, dann sprang es. Ich dachte, jetzt bin ich tot, jetzt reißt es mir die Kehle auf und frisst meine Eingeweide, aber nein. Im letzten Moment zog es sich zurück. Da war ein Ruf, ein lauter Ruf und dann stand da ein Mann zwischen den Reben.
»Ein Mann?« fragten nun alle drei Zuhörer gleichzeitig. Klemm lachte bitter und wirkte nun sehr, sehr schwach.
Erst habe ich ihn nicht erkannt. Es war dunkel und die Reben verdeckten ihn. Aber ich bin mir mittlerweile sicher, es war Ahmed. Er rief irgendwas und der Wolf kam langsam auf ihn zu. Scheiße, es war, als kontrolliere er das Vieh.
Hier stoppte Franz Klemm plötzlich und starrte auf sein leeres Bier. Sein Körper schien mit einem Mal zu erschlaffen und sein Atem ging regelmäßig und ruhig. »Was ist dann passiert?« fragte Herr Bauer leise, aber Klemm reagierte nicht. Er war unvermittelt eingeschlafen, als habe er sich gewaltsam bis zum Ende der Geschichte wachgehalten, um dann sofort die Besinnung zu verlieren. »Franz?« fragte Frau Bauer und wollte ihn an der Schulter rütteln, aber ihr Mann hielt sie auf.
»Lass ihn. Es ist ein Wunder, dass er so lange durchgehalten hat.«
Nun blickte er Daniel an, der seinerseits Franz Klemm angaffte, als wäre dieser ein Wundertier. Daniels Gedanken rasten.
»Das alles machte überhaupt keinen Sinn. Warum sollte Ahmed...«
»Ich denke, es ist genug«, brummte Herr Bauer. »Geh hoch, Junge, schlaf. Wir brauchen morgen jeden Mann zum Entladen.« Daniel folgte dem Befehl. Klemm würde heute nichts mehr erzählen und Daniel hatte genug, über das er grübeln konnte. Was am nächsten Morgen geschah, wusste schon am Nachmittag das ganze Dorf. Franz Klemm gönnte sich nicht viel Schlaf. Vielleicht waren es die fürchterlichen Erinnerungen, vielleicht das Pflichtgefühl, das ihn schon mit den ersten Sonnenstraßen im Sessel der Bauers liegend weckte. Er verlor keine Zeit. Schnell und entschlossen sammelte er seine vertrautesten Männer um sich, Kollegen von der Feuerwehr, Freunde von früher. Die meisten waren mit auf der Expedition gewesen. Den anderen erklärte er kurz, um was es ging. Dann bewaffneten sie sich mit Äxten und Stangen, besorgten ein Seil und marschierten geschlossen durchs Dorf zu Ahmeds Wohnung. Dort klopften sie an, und als nach dem dritten Versuch noch immer niemand die Tür öffnete, brachen sie sie mit Hilfe einer speziellen Feuerwehraxt gewaltsam auf. Sie fanden Ahmed in seinem Bett, völlig erschöpft, scheinbar mit Fieber. Seine Frau war bei ihm und legte ihm Wickel auf. Hier nun unterschieden sich die Geschichten. In manchen hieß es, Ahmed sei aufgesprungen, habe die Männer mit einem Messer bedroht und versucht, aus dem Fenster zu fliehen. Andere aber behaupteten, der völlig ausgelaugte Ahmed wäre dazu gar nicht in der Lage gewesen. Lediglich habe seine Frau schreiend versucht, die Männer abzuhalten, während diese den hilflosen Mann gepackt und aus der Wohnung geschleift hätten. Je nachdem, welcher Geschichte Glauben geschenkt wurde, spaltete sich das Dorf in Sympathisanten Franz Klemms oder Ahmeds auf. Daraufhin schleifte Klemm den gefesselten Mann durch ganz Birkenheide zur Feuerwache und sperrte ihn dort ein. Frau Ölderim aber ließ dies nicht einfach auf sich beruhen. Sie kannte die Bürgermeisterin nicht und hatte im Dorf, die Familie war erst vor kurzem dorthin gezogen, keine wirklichen Freunde. Aber sie hatte von Ahmed gehört, dass der Arzt, Herr Bauer, sich als vernünftig und klug erwiesen hatte. So kam es, dass noch am frühen Morgen, nur die wenigsten hatten bis jetzt von den Ereignissen mitbekommen, Ina Ölderim im Gepäck ihren Sohn bei den Bauers eintraf. Frau Bauer ließ sie eilig herein, bot ihr an, sich zu setzen und servierte Frühstück. Das ganze Haus war durch Inas Erscheinen aufgewacht, und so lauschten die zwei Frauen, die hier genächtigt hatten, samt ihrer heimkehrenden Männer, Daniel, Frau Bauer und Herr Bauer, der Geschichte Inas. Erika und Tim ließen sich nicht blicken. Am Ende fragte Herr Bauer sie, ob sie wisse, warum Klemm das getan hatte, und Ina verneinte. Man habe keine Erklärung gegeben. Herr Bauer nickte daraufhin ernst und erläuterte seinerseits Franz Klemms Sicht auf die Ereignisse. Daraufhin folgte verblüffte Stille, wobei Daniel meinte zu beobachten, dass die beiden Männer nicht völlig überrascht wirkten, eher bestätigt und ein wenig zufrieden. Beide schwiegen jedoch.
»Das ist doch völliger Unsinn«, ereiferte sich Ina, die außer sich war. »Ich meine, was soll das überhaupt bedeuten? Einen Wolf beherrschen? Ich verstehe nicht.«
Einer der Männer erhob nun das Wort und sagte, er habe Ahmed und den Wolf zusammen durch die Reben hetzen sehen. Gestern habe er noch geglaubt, seine Augen spielten ihm einen Streich, aber jetzt mache alles einen Sinn. Ina wollte etwas sagen, wohl widersprechen oder den Mann einfach nur anschreien, aber Herr Bauer hob die Hand. Wir müssen Ruhe bewahren. Streitereien bringen jetzt nichts. Franz darf Ahmed nicht einfach so festnehmen. Es gibt Regeln und Franz ist kein Polizist. Bleiben Sie bitte hier, Frau Ölderim. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es besser, wenn ich das übernehme. Daraufhin erhob er sich und machte sich auf zum Gemeindehaus. An der Tür stoppte ihn Ina noch einmal. Herr Bauer, aber Sie glauben doch nicht, dass es wahr ist, oder? Der Doktor drehte sich zu ihr um und schaute sie mit erschöpften, ratlosen Augen an. Ob ich glaube, dass ein Mensch einen Wolf beherrschen kann? Vor 5 Tagen hätte ich über eine solche Frage nur gelacht, aber mittlerweile bin ich bereit, so ziemlich alles zu glauben. Wenn Sie allerdings wissen wollen, ob ich glaube, dass Ahmed einen Wolf benutzt, um Menschen zu schaden, dann würde ich verneinen. Etwas stimmt hier nicht, meine Liebe. Es macht keinen Sinn. Dann machte er sich auf. Er ging direkt zur Bürgermeisterin und unterrichtete sie von allen vergangenen Ereignissen. Einige der Rückkehrer hatten ihr schon vieles erzählt, und kurz nachdem Herr Bauer geendet hatte, kam auch Franz Klemm zurück und erläuterte noch einmal seine Sicht der Dinge. »Frau Bürgermeisterin, ich sage es noch einmal, wir können einen Mann nicht einfach so ohne Beweise festhalten. Das ist gegen jegliches Gesetz und noch wichtiger, es ist Unrecht«, sagte Herr Bauer wohl schon zum 3. Mal, und Franz Klemm warf aufgebracht ein, »Ölderim ist eine Gefahr. Ich habe es selbst gesehen. Er kontrolliert diesen Wolf und er bedroht damit das ganze Dorf. Wie viel mehr Beweise braucht es denn noch?« »Was hast du denn gesehen, Franz?« Der Wolf ging auf Ahmed zu und beide verschwanden im Dickicht. »Mehr nicht.
Es war dunkel. Du warst müde. Vielleicht ist Ahmed geflohen.
Unsinn. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ahmed hat dieses Tier zu sich gerufen. Ich weiß es genau.
In diesem Fall hat er dir das Leben gerettet, Franz. Du hast es gestern selbst gesagt.
Nehmen wir mal an, Ahmed habe tatsächlich die geheimnisvolle Gabe, den Wolf zu kontrollieren und verfolgt außerdem einen geheimen, finsteren Plan. Warum hat er ihn dann davon abgehalten, dich zu töten?
Vielleicht war es ihm zu riskant, es waren zu viele Männer in der Umgebung.
Herr Bauer seufzte leise und wandte sich wieder an die Bürgermeisterin. Kann ich kurz mit Ihnen alleine sprechen? Sie schaute zum Doktor, dann zu Clem und bat den zweiten schließlich, kurz draußen zu warten. Sie können nicht zulassen, dass ein Bürger ohne triftigen Grund festgehalten wird. Wenn Sie Spekulationen und Denunziantentum dulden, versinken wir schon bald völlig im Chaos, erläuterte Herr Bauer, nachdem sich die Tür geschlossen hatte. Aber Doktor, erwiderte die Bürgermeisterin unsicher. Was soll ich denn tun? Herr Clem ist eine äußerst einflussreiche Person. Er kennt durch die Feuerwehr viele Männer. Fast alle, die auf der Expedition waren, stehen jetzt da draußen, um ihm ihre Unterstützung zu versichern. Und einige bestätigen, was Clem erzählt hat. Sie haben alle Angst vor Ahmed Öldarim. Das mag ja sein. Aber das ändert nichts daran, dass es hier um nicht weniger geht als den Fortbestand unseres Rechtssystems. Es ist genau dieser Moment, Frau Bürgermeisterin, der entscheidet, ob unser Dorf in Barbarei verfällt oder unserer Demokratie zu Ehre gereicht. Hier und jetzt müssen Sie entscheiden, ob wir in Zukunft nach dem Recht oder der Angst handeln werden. Die Bürgermeisterin seufzte tief und versuchte, den Kopf frei zu bekommen. Das war einfach zu viel für eine einfache Steuerberaterin.
Also gut, Doktor. Was soll ich tun?
Zuerst müssen wir Ahmed sprechen, in Abwesenheit von Franz. Am besten so schnell wie möglich. Umgehend wurde veranlasst, den Gefangenen von der Feuerwehr zum Gemeindehaus zu bringen, wobei es sich Clem nicht nehmen ließ, seinen Feind in Fesseln durch das Dorf zu schleifen, so dass es jeder gut und deutlich sehen konnte. Niemals wäre Daniel auf den Gedanken gekommen, das Haus zu verlassen, um die Ereignisse mit eigenen Augen zu verfolgen. Es reichte ihm völlig zu wissen, dass Herr Bauer am Abend alle Zusammenhänge erläutern würde. Die Wildnis machte ihm Angst. Jetzt noch mehr, seit er Franz Clems Geschichte gehört hatte. Alleine der Gedanke, sich bis zur Feuerwache durchzuschlagen, nur um Ahmed zu sehen, wie man ihn in Fesseln zum Gemeindehaus schleifte, erschien ihm völlig absurd. Dass er dennoch ging, hatte einen unerwarteten Grund. Er saß gerade unten im Wohnzimmer mit Frau Bauer und einigen Frauen und half, die Rucksäcke auszupacken und die Vorräte neu zu sortieren. Alles sollte geordnet sein. Die Nudeln zu den Nudeln, die Dosen zu den Dosen und so weiter. Die Frauen redeten wild durcheinander. Kurz vorher war Sven eingetroffen und hatte von den jüngsten Entwicklungen erzählt. Nun diskutierten alle eifrig. Mit einem Ohr nahm er Gehässigkeiten gegen Ahmed und seine ganze Familie war, vor allem natürlich gegen seine deutsche Frau, aber es interessierte ihn nicht. Was ihn beschäftigte, war die Behauptung, Ahmed könne den Wolf beherrschen. Das war eine so absurde Aussage, wie die Idee, mit den Händen zu wedeln, um fliegen zu können. Aber die Welt hatte sich geändert. Soweit es Daniel betraf, wäre er nicht überrascht gewesen, wenn als nächstes jemand angefangen hätte zu schweben oder Feuerbälle zu schleudern oder sich in einen Zwerg zu verwandeln. Es gab keine Regeln mehr. Und außerdem war er nicht selbst schon einmal Zeuge gewesen, wie Ahmed den Wolf daran hinderte, anzugreifen? Damals hatte er sich nichts dabei gedacht, hatte es für Glück gehalten, dass der Wolf ihn nicht sofort attackiert hatte, aber jetzt kamen ihm Zweifel. Hatte der Wolf vielleicht die anderen angegriffen, weil Ahmed es so gewollt hatte und es war einfach nur Daniels Glück gewesen, mit Ahmed statt den Frauen zu fliehen? Eine Bewegung in den Augenwinkeln unterbrach seinen Gedankenfluss.
Er saß so, dass er die Eingangstür einsehen konnte und sah nun, wie sich Hannah anschickte, sie zu öffnen. Sofort war er auf den Beinen und mit wenigen Schritten bei ihr. »Wo willst du denn hin?« fragte er schon verärgert und packte sie grob an der Schulter. Als sie sich umdrehte, bekam er einen Schrecken. Ihre Augen waren schrecklich gerötet, als habe sie geweint, Lider und Wangen aber waren völlig trocken. Sie wirkte sonderbar bleich und irgendwie abwesend. »Ich muss zu Ahmed«, sagte sie mit dünner Stimme und wollte den Hebel herunterdrücken. Daniel hinderte sie daran. »Bist du bescheuert? Du gehst da nicht alleine raus und... Und überhaupt, was ist mit deinen Augen los? Hast du sie dir gerieben oder was?« »Er muss es sehen, sonst kann er sie nicht beschützen«, antwortete Hannah, ohne auf Daniels Frage einzugehen. Die Stimme war wieder so seltsam monoton und abwesend. Daniels Ärger steigerte sich nun gewaltig. Sie begann, ihm auf den Wecker zu gehen. »Von was redest du? Sprich deutlich!«
»Keine Zeit. Wenn er im Gemeindehaus ist, komme ich nicht mehr zu ihm. Er muss es sehen.«
Sie versuchte, sich loszureißen, aber Daniels Griff war viel zu fest. Im Gegensatz zu ihrer Stimme waren ihre Bewegungen agil und lebhaft. Als sie nicht loskam, versuchte sie, ihn zu beißen, aber damit hatte Daniel aus Erfahrung heraus gerechnet. Schließlich änderte sie ihre Taktik auf jene Strategie, die auch schon früher immer Erfolg gehabt hatte. Sie schrie, so laut sie konnte. Nach nur wenigen Augenblicken war der Flur voll mit Leuten, die Daniel entgeistert anstarrten, und es blieb ihm nichts übrig, als seine Schwester loszulassen. Die momentane Verwirrung nutzte das Kind sofort. Sie öffnete die Tür und schlüpfte hinaus. Daniel blickte ihr entgeistert nach, ebenso Frau Bauer, die genauso ratlos wirkte. Er wollte ihr folgen, aber Sven hielt ihn auf. »Hey, warte mal, ohne Axt gehst du sicher nicht raus, oder?« Daniel hielt nur kurz inne, um zu antworten. »Ich will nur kurz raus, um sie wieder einzufangen. Brauche keine Axt.« Dann war er vor der Tür und sah, wie Hannah durch das Tor auf die Straße rannte. Sein Herz begann wild zu pochen. Die Wildnis wirkte nun wie ein gewaltiges Tier mit 1000 Klauen und alle waren sie auf Hannah gerichtet. »Warte!« rief er ihr hinterher, aber sie schaute sich nicht einmal um. Ihre kurzen Beine trugen sie erstaunlich schnell den gehackten Pfad entlang durch das Dickicht. Ohne ein weiteres Zögern folgte ihr er. Er rannte so schnell er konnte, sprang mit einem gehörigen Satz über den Zaun und hatte sie schon nach wenigen Augenblicken erreicht. Entschlossen packte er sie am Schlawittchen und hob sie mühelos in die Höhe. Hannah schrie wieder und strampelte obendrein wie ein Huhn kurz vor der Schlachtung. Sie versuchte, nach seinem Gesicht zu kratzen, aber Daniel hielt sie auf Armlänge von sich entfernt. Jemand berührte ihn erneut an der Schulter. Der Junge drehte seinen Kopf, ohne das Mädchen loszulassen. Es war Sven. Er hatte zwei Äxte und reichte Daniel eine davon. »Lass sie runter. Das bringt doch nichts.« »Dann rennt sie wieder los.« Sven seufzte und wandte sich dann zu Hannah. »Versprichst du erst mal mit uns zu reden, bevor du wieder wegrennst, Kleine?« Sie hörte auf zu schreien und schaute zu Sven hinüber. Sie musste die Augen stark zusammenkneifen, um ihn richtig zu sehen. Bis jetzt hatte sie nie eine Sehschwäche gehabt. Nach kurzer Überlegung nickte sie. »Auf, lass sie runter. Du tust dir noch weh.« Daniel folgte der Aufforderung widerstrebend. Als sie wieder auf den Füßen stand, ging Sven vor ihr in die Hocke. Er war nun direkt auf Augenhöhe mit ihr. »Warum willst du denn so unbedingt zu Ahmed?« fragte er mit sanfter Stimme. »Ich habe etwas gesehen und ich muss es ihm zeigen.« Sven blickte Daniel ratlos an, der zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich hat sie geträumt, sie ist schon die ganze Zeit so komisch drauf.« »Ich bin nicht komisch drauf, es ist wichtig, er muss es sehen«, brüllte sie mit einem Mal. Da war nichts mehr von der Monotonie in ihrer Stimme. Resigniert fragte er schließlich doch: »Okay, was hast du gesehen, das so wichtig ist, dass du es Ahmed sagen musst?« Sie verzog das Gesicht und schaute ihn an, als habe er gerade die dümmste Frage der Welt gestellt. »Nichts sagen, zeigen. Und du glaubst mir ja eh nicht.« Wieder wollte sie loslaufen, aber Daniel hielt sie erneut zurück. »Lass mich los!« brüllte sie und kratzte wieder nach ihm. »Hey Daniel, hör mal zu. Wenn es ihr so wichtig ist, dann lass sie doch. Viele Leute gehen zur Feuerwache, um die Prozession zu beobachten.« Daniel schaute verblüfft vom Gerangel mit seiner Schwester auf. War das Svens Ernst oder ein schlechter Witz?
»Wie bitte?«
Geht's noch? Schau dich mal um. Das ist ein Urwald hier. Und da ist immer noch der Wolf. Ich lass die doch nicht alleine durchs ganze Dorf.
Nicht alleine. Wir beide kommen mit. Ich will es ehrlich gesagt sowieso sehen. Jetzt war Daniel baff. Dass die Dorfbewohner alle nicht verstanden, was hier eigentlich los war, mochte er noch begreifen. Sie hatten den Wolf nie gesehen und die Pflanzen wirkten wenig bedrohlich. Aber Sven war auf der Expedition gewesen. Er hatte den Sumpf erlebt. Warum verkroch er sich nicht in einem Haus mit einer Decke über dem Kopf?
Sie ist ein Kind. Und der Wolf.
Sven legte ihm sanft die Hand auf die Schulter. Die Berührung wirkte beruhigend. Hör zu, Daniel. Ich verstehe dich gut, ich habe auch eine Heidenangst. Oh ja, glaub mir, es vergeht keine Sekunde, in der ich nicht an den verdammten Sumpf oder das Heulen in der Nacht denke. Aber was haben wir für eine Wahl? Wir können uns nicht für den Rest unseres Lebens in diesen Häusern verkriechen. Wir müssen weitermachen. Wir können die Kinder auch nicht einfach einsperren. Schau sie dir doch an. Diese Sache ist wichtig für sie. Vielleicht hat sie schlecht geträumt. Vielleicht ist es ein Angstzustand. Überleg doch mal, was sie in den letzten Tagen alles mitgemacht hat. Was sie ausgehalten hat. Willst du sie jetzt auch noch wegsperren?
Mit einem Mal hatte Daniel einen sauren Geschmack im Mund. Was er hörte, gefiel ihm ganz und gar nicht. Alleine die Vorstellung, Hannah würde etwas zustoßen, machte ihn wahnsinnig. Und doch, Sven hatte recht. Sie alle hatten recht, und er war nichts als ein Feigling. Wenn alle so wären wie er, hätte sich niemand getraut, zum Hit zu wandern, ja überhaupt aus dem Haus zu gehen. Man konnte nicht überleben, indem man die Decke über den Kopf zog. Und man konnte auch nicht einfach die Schwachen einschließen, nur weil man sich um sie sorgte. Es war schon ein Wunder, dass Hannah es überhaupt so gut verkraftete. Er schloss die Augen, ging einen Moment in sich und glaubte kaum, was er sich sagen hörte.
»Okay, aber du bleibst immer an meiner Seite, hast du verstanden?«
Hannah lächelte, ihre geröteten Augen funkelten vor Glück und Daniels Herz schmolz dahin.
»Versprochen!«
Der Weg zur Feuerwache war nicht sehr weit. Sie lag praktisch parallel zur Goethestraße. Der kurze Marsch, dem Pfad entlang, den Daniel gestern geholfen hatte zu schlagen, war dennoch atemberaubend. Er kannte den Anblick schon und doch faszinierte es ihn immer wieder. Das ganze Dorf schien sich in einen gewaltigen Zaubergarten verwandelt zu haben. Es dominierten die Akazien und Robinien, die jung und stramm aus Gärten, Asphalt und hier und da Häusern wuchsen und sich wie ein Soldatenheer vom Wald aus über Birkenheide ausgebreitet hatte. Dazwischen Büsche und Sträucher aller Art und Form, dicht gedrängt um jedes freie Zoll, Himmel und Erde kämpfend. Die Pflanzen, die einst in den Gärten sorgsam und vorsichtig gezüchtet worden waren, erschufen nun ein wildes Durcheinander von ungezähmt wucherndem Buschwerk, das in natürlicher Umgebung nur wenig Sinn machte. Ein Hausbesitzer hatte sich einst Palmen und andere exotische Bäume in den Garten gestellt. Einige wenige, die wie Ausstellungsstücke auf dem penibel getrimmten Rasen gestanden hatten und die man im Winter mit Isolierdecken hatte abbinden müssen, damit sie in der Kälte nicht erfroren. Jetzt wucherten die Palmen um das Anwesen wie Pilze aus dem Boden, bevölkerten fröhlich die ganze Straße und waren bis zu den gegenüberliegenden Häusern vorgedrungen. Es war ein regelrechter Palmenhain, der sich da zu bilden schien. Zu Daniels Entsetzen kletterte Sven an einer hoch und pflückte eine ganze Traube von klebrigen schwarzen Früchten, die er auf dem weiteren Weg genüsslich auslutschte und die Kerne von sich spuckte. Er bot sie auch Daniel und Hannah an, aber Daniel lehnte entgeistert ab und Hannah nahm es kaum wahr, so konzentriert war sie dabei, durch den Wald zur Feuerwache zu hetzen.
»Datteln«, nuschelte Sven schmatzend.
Ein anderer Hobbygärtner hatte vor seinem Haus Rosensträucher gezüchtet. Daniel erinnerte sich noch. Ein eigens hergerichtetes Beet, direkt am Zaun, einzelne, immer sorgfältig zurechtgestutzte Sträucher, an denen wunderschöne, vielfarbige Blüten prangten, wie Juwelen in einer Vitrine. Als kleiner Junge war es ihm immer so unnatürlich vorgekommen, dass diese Sträucher so zahm und gestutzt in Reihe und Glied wuchsen. Sollten Rosen nicht wuchern? Sollten sich ihre dicken, widrigen Dornenranken nicht wild und ungezähmt über Zäune und Häuserwände ausbreiten und alles bedecken, wie im Märchen? Sollten sie nicht gewaltige Wälle aus undurchdringlichen Rosensträuchern bilden, dazu bestimmt junge, schlafende Maiden in ihrem Käfig zu halten, die nur stattliche Prinzen zu durchdringen vermochten? Was auch immer den seltsamen Wuchs der Pflanzen verursachte, es schien dieselben Kinderbücher wie Daniel gelesen zu haben. Wie eine Mauer bauten sich die Rosensträucher in der Albertine-Scherer-Straße auf, 3 Meter hoch, wenn nicht höher und nahezu undurchdringlich. Die spitzen Dornen ragten wie Nägel aus dem Blattwerk und umringten die wunderschön funkelnden Rosen wie Ritter eine Prinzessin. Von allen Wundersamkeiten war dies der bis dahin sonderbarste Anblick, denn es schien so vertraut, als habe sich die Natur hier einen kleinen Scherz geleistet. Wären sie als nächstes auf eine gewaltige Bohnenstange gestoßen, die bis in die Wolken reichte, Daniel wäre nicht verwundert gewesen.
Zum Glück mussten sie nicht rechts in die Albertine-Scherer-Straße, sondern bogen nach links ab zur Feuerwache.
Das Feuerwehrhaus lag direkt neben dem Friedhof. Ein kleines, weißes Haus mit einer großen, roten Garagentür, die keine Zuordnungsfrage zuließ, zumal in deutlich weißen Buchstaben Feuerwehr darauf geschrieben stand. Hier hatte man schon alle Bäume entfernt. Man sah auf der Straße nur noch die Stellen, wo einst Bäume hindurchgebrochen waren. Selbst die Baumstümpfe hatte man herausgerissen und die Wurzeln verbrannt. Eine Menschenmenge hatte sich hier versammelt. Männer, Frauen, sogar ein paar Kinder standen auf dem Vorplatz herum und diskutierten eifrig. Einige sahen zornig aus, andere verwirrt oder ungläubig, alle jedoch aufgeregt. Die allgegenwärtigen Themen waren Ahmed und die Expedition. Während sie vor dem Tor standen und warteten, weil Hannah ihn beim erstbesten Moment abpassen wollte, blickte Daniel gedankenverloren in Richtung Friedhof. Auch dort türmten sich die Baumkronen in den Himmel und die weißgrauen Steinmauern waren mit Dornen und Brennnesselbüschen bedeckt. Von hier draußen sah es mehr wie eine feste grüne Masse aus, die dort aus dem Gelände quoll. Und Daniel kam der schaurige Gedanke, die Erde könnte von all den Wurzeln und Strängen derartig aufgewühlt worden sein, dass nun Skelette und Leichname in den Bäumen hingen. Er schwor sich, diese Theorien niemals zu prüfen.
Am Ende würde er noch seine Mutter... Er stockte im Gedanken, eine neue, entsetzliche Vorstellung beanspruchte seinen Verstand.
Sie hatten seine Mutter noch nicht begraben.
Die Erkenntnis schlug ein wie ein Blitz. Seine Knie wurden weich, unbewusst stützte er sich auf Hannah, die unter der Last stöhnte, aber zu sehr auf die Garage fixiert war, um sich zu wehren. Seit diesem Moment im Keller hatte er sie nicht mehr gesehen, mehr noch, er hatte praktisch nicht mehr an sie gedacht. Panik und Schuldgefühle rangen um die Oberhand. Aber es war ja auch so viel geschehen. Keine Sekunde hatte man zur Ruhe kommen können. Und wo in dieser Wildnis hätte man sie überhaupt begraben sollen? Wie lange war es her? Er versuchte verzweifelt, die Zeitspanne seit der Katastrophe zu errechnen. 3 Tage? Nein, es mussten mehr sein. 4, 5 oder 6? Die Erinnerungen waren so schwammig, so ungreifbar, dass sie sich nicht in Tagesabläufe pressen ließen. Alles war in einen riesengroßen Strudel aus Chaos geraten, ohne wirklichen Anfang, Mitte oder Ende. Nein, das stimmte nicht ganz. Einen kleinen Anfang gab es, aber danach schien nichts mehr gewiss. Das Garagentor öffnete sich unvermittelt und unterbrach seine Grübeleien. Daniel hatte einmal so einen alten Streifen von Mel Gibson gesehen, in dem es um Jesus ging. Den ganzen Film über wurde der arme Messias da gefoltert und malträtiert und dann schließlich, völlig am Ende, begleitet von Soldaten in einer riesigen Schauprozession zum Kreuzungshügel gebracht. Es war eine abartige Szene, wie Jesus blutend und halbtot das riesige Kreuz auf dem Buckel durch die Straßen von Jerusalem wankte, während eine wilde Meute ihm Beschimpfungen zurief. Ahmed blutete nicht. Und er hatte auch kein Kreuz dabei, aber dennoch hatte das Ganze doch durchaus Parallelen. Zuerst einmal sah Ahmed tatsächlich wie das Leiden Christi aus. Der 3-Tage-Bart war noch weiter gewuchert, das kurze Haar völlig verstruppelt, die Kleider teilweise blutbefleckt und schmutzig. Seine Haut war ungewöhnlich fahl, er hatte ein blaues Auge und mehrere Schrammen an Kopf und Armen. Auch die Lippen waren aufgerissen und er ging gebeugt, als habe er Schmerzen. Mehr noch, er wankte regelrecht und das in Zeitlupe. 6 Männer hatten ihn umstellt, Ganz vorne ging Clem, Ahmed mit den Händen auf den Rücken gebunden in der Mitte. Die Menge, es mussten nun mindestens 100 Leute sein, die sich durch die Wildnis hierher durchgeschlagen hatten, schienen den Film ebenfalls nachspielen zu wollen. »Ist es wahr?« schrie eine in Tränen aufgelöste Frau, die mit einigen anderen auf dem Parkplatz stand. »Hast du das Vieh auf meinen Mann gehetzt?« Daniel überlegte kurz, wer sie war, und erinnerte sich dann. Es war die Witwe eines Mannes, der vor 2 Tagen vom Wolf gerissen worden war, als er nachts noch einmal außerhalb des Hauses hatte Wasser holen wollen. Daniel wusste nicht genau, wie viele Leute der Wolf schon getötet hatte, aber in jedem Fall hatte er sie alle in reine Panik versetzt. »Saukerl!« schrie einer. Andere spuckten auf den Boden oder stellten sich den Wächtern gar in den Weg, um näher an Ahmed heranzukommen. Die Stimmung war höchst aggressiv. Ahmeds Erscheinen schien die Leute in einen regelrechten Wahn versetzt zu haben. Hier endlich hatten sie, was sie seit Tagen verzweifelt suchten, einen Sündenbock. Ein dicker Mann in einem FCK-Trikot drängte sich an allen vorbei und steuerte schnurgerade auf Ahmed zu. Er hatte einen Stein in der Hand. Daniel kannte genug Katastrophenfilme, um zu ahnen, was geschehen würde, wenn der Kerl den Stein tatsächlich warf. In seiner Fantasie schnellte er vor und riss den Mann um, aber er war natürlich nicht annähernd mutig genug. Sven hingegen schon. Mit 2 schnellen Schritten war er beim FCK-Fan, packte ihn beim Handgelenk und entwendete ihm den Stein. Der Mann versuchte Sven zu schlagen, der aber wich aus und fegte dem Dicken die Beine weg. Das musste ein Judo-Trick oder ähnliches sein. Alle schauten verblüfft zu Sven. Für einen kurzen Moment herrschte Ruhe. Dann erhob Franz Klemm das Wort.
»Danke, Sven. Alle mal herhören. Das hier ist ein ordnungsgemäßer Gefangenentransport. Wie mir Dr. Bauer versicherte, ist dieser Mann noch nicht verurteilt, also auch nicht schuldig. Wir haben dazu alle unsere Meinung, aber die behalten wir ab jetzt für uns. Keine Beleidigungen und erst recht keine Attacken. Wer dem zuwiderhandelt, muss sich vor mir verantworten.«
Daniel hätte am liebsten gefragt, woher Ahmed das blaue Auge hatte, aber er schwieg und schaute zu, wie sich der Trupp in Bewegung setzte. Seine Schwester beschränkte sich jedoch nicht aufs Herumstehen und Schauen. Unbemerkt hatte sie sich von Daniel gelöst und schlängelte sich nun durch die Menge auf die Wächter zu. Als Daniel es bemerkte, war es zu spät, um sie aufzuhalten. Die Männer schauten irritiert, als das kleine blonde Mädchen ganz in Pink vor ihnen auftauchte und ohne ein weiteres Kommentar an ihnen vorbei zu Ahmed huschte. Es kam so unerwartet, dass nicht einmal Franz Klemm noch etwas sagen konnte. Dann stand sie schon vor dem schwankenden Ahmed, der müde und desorientiert stehen blieb und sie anklotzte. Klemm wollte gerade auf das Mädchen zugehen, wahrscheinlich um sie vor Ahmed zu schützen, als etwas geschah, über das man in Birkenheide noch Jahre später sprechen würde. Ohne dazu aufgefordert zu werden, kniete sich Ahmed mit einem Mal vor das Mädchen. Sie trat einen Schritt vor, streckte die Hand aus, berührte seine Stirn und dann begannen ihre Augen mit einem Mal zu glühen, als gehe in ihnen eine Sonne auf. Eine Aura aus schwerem, wabernden Licht, beinahe greifbar und doch so unwirklich wie ein Traum. Es herrschte völlige Stille. Niemand sprach. Niemand schien zu atmen. Die Vögel schwiegen. Selbst der Wind schien eine Pause zu machen. Wie viel Zeit verging, wusste später niemand zu sagen. Alle starrten wie gebannt auf das blendende Licht, in dessen Zentrum sich, nur als dunkle Schatten erkennbar, Ahmed und Hanna verbargen. So plötzlich, wie es begonnen hatte, so unmittelbar endete es auch. Es gab keinen Knall und auch kein zischendes Geräusch als entweiche Energie wie in einem Science-Fiction-Film. Das Licht zog sich einfach an jenen Ort zurück, aus dem es entwichen war, in Hannas Augen. Und im selben Augenblick sank das Mädchen bewusstlos zu Boden, während Ahmed noch immer kniend mit weit aufgerissenen Lidern und schreckenverzerrter Miene anfing zu schreien. Es war ein animalischer Laut, mehr das Totenkreischen eines Raubtiers als ein menschlicher Ton. Angst, Hass, Wut und Verzweiflung spiegelten sich in diesem Gebrüll wider und waren wie Vorboten eines viel entsetzlicheren Ausbruchs, wie das Grollen eines Vulkans, bevor er Schwefel spuckt, und dann... Die Menge starrte weiter entgeistert auf den entfesselnden, keifenden Mann, entlud sich alles in Chaos. Ahmed sprang auf, schlug dem nächstbesten Wächter die Faust ins Gesicht, dass dieser zu Boden ging, und spurtete los Richtung Friedhof. Ein zweiter stellte sich ihm in den Weg und bekam eine Fußspitze zwischen die Beine. Dann war Ahmed an der Friedhofsmauer.
Er wäre entkommen und im Dickicht des Waldes auch nicht mehr aufzufinden gewesen. Wäre Franz Klemm in seiner Kindheit nicht ein begeisterter Steinschleuderer gewesen. Als Junge hatte er Vögel von den Bäumen geschossen und tagelang Jäger im Birkenhaltener Wald gespielt. Und so war der Schuss mit der alten Kinderwaffe, die er seit der Katastrophe bei sich trug, eine Leichtigkeit für ihn. Der Stein traf Ahmed, als er gerade auf der Mauer stand, direkt am Hinterkopf. Sowieso schon geschwächt, knickte dieser augenblicklich um und fiel die 2 Meter auf die gelben Parkplatzsteine. Das alles bekam Daniel nicht wirklich mit, denn während Ahmed seine Flucht versuchte, rannte der Junge schon auf seine am Boden kauernde Schwester zu und hatte sie in den Armen, noch bevor jemand anderes überhaupt reagieren konnte. Angsterfüllt untersuchte er sie. Ihr Herz pochte kräftig, der Atem ging ruhig, sie war weder blass noch heiß, schien völlig in Ordnung zu sein, und doch fühlte Daniel Panik in sich aufkochen, denn aus ihren Augenwinkeln sickerte wie Tränen rotes, dickes Blut. 2 Sekunden starrte er seine Schwester an, sah einen Blutstropfen, eine klebrige Spur auf ihrer Wange hinterlassen, sprang dann mit ihr in den Armen in die Höhe und rannte in dem Moment, als Ahmed Ilderim bewusstlos von der Friedhofsmauer stürzte, im vollen Spurt in Richtung Gemeindehalle zu Dr. Bauer. Die Angst vor dem Wald, vor dem Wolf, vor der ganzen Welt war für einen Augenblick vergessen. Als er schnaubend beim Gemeindehaus aus dem Dickicht brach, erwartete ihn auch dort eine Menschenmenge, die wohl Ahmed und die Wächter hatte empfangen wollen. Die Menschen klotzten ihn verwirrt an, einige riefen ihm Fragen zu, aber er ignorierte sie alle und stürzte stattdessen zur gläsernen Tür des vieleckigen Gemeindehauses, das wie eine Bastion der Zivilisation aus dem Dschungel des Dorfes ragte. Nur am Rande bemerkte er, dass man auch hier die Vegetation rund um die Halle beseitigt hatte, was beeindruckend war, denn der Wald grenzte direkt dahinter an. Im Eingangsflur standen einige Männer, alle bewaffnet und musterten ihn fragend. Er hatte keine Zeit für Erklärungen, deshalb hob er Hannah in die Höhe, damit sie jeder gut sehen konnte, und rief: »Wo ist der Doktor? Sie ist verletzt!« Ein bewusstloses Kind schien tatsächlich Antwort genug, denn einer der Männer hastete sofort in einen Nebenraum. Kurze Zeit später kam Herr Bauer herausgeeilt, nahm Daniel das Kind aus den Armen und brachte es eigenhändig in einen weiteren kleinen Raum, wo ein Untersuchungsbett stand. Daniel folgte ihm ungefragt und sah zu, wie Herr Bauer Hannah auf das Bett legte und begann, sie mit einem Stethoskop abzuhören. Ohne sich umzudrehen und mit knappem, konzentriertem Befehlston fragte er nach einer Weile: »Was ist passiert?« »Geht es ihr gut? Was hat sie?« haspelte Daniel, ohne auf die Frage einzugehen. »Wenn ich nicht weiß, was passiert ist, kann ich auch nicht sagen, was sie hat. Also los, Junge, reiß dich zusammen.« Herr Bauer war nicht laut geworden, aber seine schneidende Stimme wirkte wie eine Ohrfeige. Daniel war völlig durcheinander, er konnte kaum einen vernünftigen Satz formulieren, aber er bemühte sich, das Erlebte einigermaßen logisch und glaubwürdig weiterzugeben. Es war alles so verrückt. Als er sich erzählen hörte, glaubte er selbst kaum, was er sagte. Herr Bauer unterbrach ihn nicht, führte seine Untersuchung fort und examinierte schließlich vor allem die Augen. Nach geraumer Zeit legte er die Untersuchungsgeräte zur Seite und drehte sich zu Daniel um. »Sie wird wieder fit. In ein paar Minuten sollte sie aufwachen.« Mit keinem Wort ging er auf Daniels wirre Erzählung ein. »Ich werde die Augen später genauer in meiner Praxis untersuchen. Du kannst bei ihr bleiben. Ich komme wieder, wenn ich Herrn Ilderim angeschaut habe.« Lärm von draußen signalisierte, dass sich dort irgendetwas ereignet hatte. Wahrscheinlich waren die Wächter mit ihrem Gefangenen angekommen. Herr Bauer nickte noch einmal, dann verließ er ohne weiteres Kommentar den Raum. Daniel bewegte sich den restlichen Tag keinen Zentimeter von seiner Schwester weg. Sie wachte tatsächlich nach einiger Zeit auf, war aber sehr erschöpft und konnte, nach eigenen Angaben, nur verschwommen sehen. Auch ihre Erinnerungen und Aussagen waren verworren und lückenhaft. In der Nacht hatte sie etwas geträumt, etwas Entsetzliches, und beim Aufwachen war ihr klar geworden, dass sie es Ahmed würde zeigen müssen. Wie sie das schließlich gemacht hatte und was das Licht bedeutete, konnte sie nicht sagen. Was sie Ahmed gezeigt hatte, wollte sie indes nicht sagen. Mehrfach versuchte Daniel, es ihr zu entlocken, aber stets presste sie nur die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen und starrte bleich und entgeistert an die Wand. Was immer es war,
Es machte ihr sichtlich Angst. Durch die Wände hörten die zwei mehrfach Ahmeds wütende Schreie. Aber was genau dort in der Gemeindehalle geschah, wurde Daniel erst später am Abend erzählt.
Yeah.